Ein herzliches Grüß Gott und ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Produkt-Update-Call zur Ethik-Fondsfamilie, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute am 14. Februar, am Valentinstag. Wie passend kann es denn sein, weil nach einer Performance im vergangenen Jahr von knapp minus 13% im Ethikfonds könnte die Liebe doch ein wenig verblasst sein, doch am Tag der Liebenden macht es Sinn, sich nochmal nach vorne zu orientieren und einen Blick zu wagen, warum es denn Sinn macht, diesen Fonds, diese Ethikfondsfamilie zu würdigen und neuerdings auch zu investieren. Und darauf wollen wir Antworten geben und wir haben dafür eine Menge an Informationen und Folien vorbereitet. Also halten Sie sich fest, es wird heute ein strammer Ritt durch die Themen und durch die Bilder, um Ihnen am Ende des Calls, und das ist auch das Ziel, A, Zutrauen, B, aktuelle Informationen zu geben, die Ihnen helfen, in der Argumentation mit Ihren Kunden bestens vorbereitet zu sein. Und weil es ein heißer Ritt ist, gleich der Werbeblock vorneweg. Was erwartet Sie in den nächsten Wochen von uns, von Seiten von Amundi? Da haben wir am Dienstag, dem 21.03., den Produktupdate-Call zu den First Eagle Amundi Fonds. Am Donnerstag in derselben Woche, am 23.02., den CIO Markt Update Call mit Thomas Kruse und als Gast Rüdiger von Fritsch, der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau. Das Thema wird sein 365 Tage Ukraine-Krieg. Sie erhalten wie gewohnt natürlich die Präsentation sowie auch eine Aufzeichnung des Calls wie immer zugesandt. Und dann springen wir auch gleich rein in die Themen und sehen hier die Ethikfondsfamilie. Ja, es ist ein absolut nachhaltiges Produkt mit strikten Anforderungen hinsichtlich sozialer ökologischer Verantwortung, strikte Ausschlusskriterien und einer, der das mit viel Erfahrung und vor allen Dingen mit viel, viel Leidenschaft managt und erfolgreich durch sämtliche Phasen der Märkte geführt hat, ist heute mit dem Call der Portfolio-Manager Jörg Mushofer. Jörg, beste Grüße nach Wien. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo von meiner Seite und vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Und wie wir auf der nächsten Seite gleich sehen, das ist die Zusammenfassung der Kapitalmärkte im letzten Jahr. Sie kennen dieses traurige Bild. Es gab kaum eine Asset-Klasse, die gut performt hat. Also wir sehen hier auch Aktien, Indizes, die bekannten. Wir haben hier globale Aktienindizes und Anleihenindizes und sogar der Teil, sage ich mal, Rohstoffe hat jetzt nicht so wahnsinnig gut performt, wie man sich das hätte vorstellen können. Denken wir an Gold, das oft gekauft wurde als Protektion gegen Inflation. Wir haben im letzten Jahr eine sehr starke, sehr hohe Inflation gesehen. Gold hat dennoch nicht ganz so funktioniert, was ein bisschen zumindest die nordamerikanischen Aktien besser dastehen ließ, war der US-Dollar, weil der US-Dollar hat doch fünf, also der US-Dollar hat zum Euro 5% gewonnen, also diese abgetragenen Zahlen hier mit rund minus 20% sind in US-Dollar, also alle Währungen sind hier noch nicht eingerechnet. Man sieht hier, Europa hat letztendlich doch ein bisschen besser performt als die USA, selbst als die USA in US-Dollar, in Euro. Nichtsdestotrotz, dieses Bild ist eher ein trauriges, das sich im letzten Jahr gezeigt hat. Einerseits eben von der absoluten Performance, andererseits, weil die ansonsten ganz gut funktionierenden negativen Korrelationen, die als natürlicher Hedge zwischen Aktien, Anleihen, zwischen Safe Havens und spekulativeren Investitionen leider nicht funktioniert haben. Das letzte Jahr war ein absolut trauriges. Positiv schaut es in diesem Jahr schon aus. Man sieht tatsächlich, und zwar die Punkte zeigen an, die meisten der Indizes sind auf ihrem Jahreshöchst. Auch das Gold hat gut funktioniert. Von der Asset-Klassenseite her schaut es ganz gut aus. Und das, was man hier nicht sieht, ist, dass tatsächlich, wenn man sich die groben Asset-Klassen, Aktien, Anleihen, Intraday anschaut, tatsächlich Korrelationen zurückkommen. Jetzt stellt sich hier mit dem Chart natürlich gleich die Frage, ist da vielleicht schon vielleicht ein bisschen zu viel Positives eingepreist? Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Noch einmal ein trauriger Rückblick über das letzte Jahr. Man sieht hier auf dieser Folie abgetragen, 2022 ein besonders schlechtes Jahr an den Kapitalmärkten im Sinne der negativen Entwicklungen, denn es gab kaum Jahre, wo die negative Korrelation so hoch war und tatsächlich Aktien und Anleihen in einem Jahr so stark verloren haben. Das Positive, wenn man hier überhaupt das Positive sehen kann aus diesem fürchterlichen letzten Jahr, ist, es ist jetzt natürlich in allen Assetklassen wieder Potenzial da. Wir erinnern uns, wir hatten negative Renditen, also ich habe mir das heute wieder angeschaut. Seit 2008 hatten die zweijährigen deutschen Staatsanleihen keine so hohe Rendite wie jetzt. Die ist natürlich dramatisch, wenn man es im Rückspiegel betrachtet, ist natürlich positiv, wenn man es in die Zukunft betrachtet, denn man kann hier in kurzfristige Anleihen investieren, die einfach einen positiven Ertrag bringen werden.
Also Jörg, wenn heißt, das ganz, ja, historisch gesehen, wenn die Wahrscheinlichkeit ist ja dann relativ gering, dass wir so ein Jahr dann in der Folge dann nochmal haben werden. Also heißt, deine Investmentphilosophie der gegenläufigen Korrelationen müsste in Zukunft dann wieder besser wirken.
Ja, also man sieht, das war auch das, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Man sieht auch dieses Jahr schon, wenn die Aktien negativ performen, werden die meistens von der Anleihenseite aufgefangen. Das heißt, prinzipiell die Philosophie, mit der der Fonds in den letzten Jahrzehnten gemanagt wurde, funktioniert jetzt wieder eben, dass man eher von der Bottom-up-Seite schaut, passen Risikoerträge für jedes Investment mit den anderen gut zusammen, auch mit den negativen Korrelationen. Das hat eben, wie das hier da steht, nicht funktioniert im letzten Jahr, wird funktioniert dieses Jahr, aber wenn es auch erst sehr kurz ist, schon wieder. Und das hat in den letzten 30 Jahren funktioniert. Und auch wenn wir immer wieder sagen, wir wollen in die Zukunft schauen, vergleichen uns aber jetzt inflationsmäßig sehr, sehr häufig mit der Vergangenheit, passt es dann wieder ganz gut, dass man sagen kann, Korrelationen sind eigentlich wieder zurück und eben das Potenzial jeder einzelnen Investmentklasse mit eben ein wenig niedrigeren Bewertungen auf der Aktienseite und eben positiven Zinsen auf der Anleihenseite sollte eigentlich wieder ein sehr guter Basket sein für Investitionen. Hier auf der nächsten Seite abgetragen, was haben die Märkte im Vergleich zu den drei Ethikfonds getan. Man sieht hier den MSCI World, der wesentlich besser performt hat als der Barclays Euro Aggregate. Interessant, beim Barclays Euro Aggregate war dann noch der Sell-Off im Dezember. Man erinnert sich, ein Grund dafür waren die Covid-Lockerungen in China. Man hätte hier einerseits interpretieren können, die Inflation sollte sich dadurch dämpfen, weil die Lieferkettenproblematik mit der Rückkehr der Arbeitenden in die Fabriken in China einfach erleichtert wird und dass einfach das Lieferketten-Thema kein so großes mehr sein wird. Aber der Markt hat empfunden, wenn jetzt Chinesen wieder rausgehen dürfen, dann werden sie mehr konsumieren, dann steigt der Inflationsdruck. Und das führte hier im Dezember und tatsächlich bis zu den letzten Tagen noch zum Verkaufsdruck auf der Anleihenseite. Das sieht aber hier auch sehr gut an diesem Chart, dass die Ethikfonds sich eigentlich eher an der Aktienseite orientiert haben, beziehungsweise die Aktienseite hier sehr gut performt hat. Man sieht hier auch, und das ist implizit, die Duration, das Anleihenrisiko war in der Ethikfondsfamilie wesentlich geringer, auch im Ethikfonds, im klassischen mit 70% europäischen Anleihen. Es gibt hier überhaupt keine Frage, die Duration hätte kürzer sein sollen. Ich habe das auch persönlich unterschätzt. Wieso habe ich diesen zweiten Sell-Off eigentlich noch einmal unterschätzt? Einfach aus diesem Grund, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die absolut gestiegenen Preise nicht dazu führen werden, dass die Kaufkraft fast aller Ökonomien sinken wird, weil das Haushaltsbudget wird einfach dadurch eingeschränkt und es nicht hier zu stärkeren Rezessionsanzeichen kommt. Wir sehen aber auf der anderen Seite das Gegensteuern der Regierungen das noch ganz gut funktioniert, wodurch dieser Kaufkraftverlust noch nicht so auf den Märkten angekommen ist. Momentan sieht es ja sogar so fast so aus, als wären die Rezessionen abgesagt. Ich persönlich kann mir das schwer vorstellen. Ich glaube, dass es einfach nur ein bisschen länger dauert, bis die Haushaltseinkommen ihre Ersparnisse aus der Corona-Zeit aufgebraucht haben und dann die absolut gestiegenen Preise stärker spüren werden. Seit dem letzten Call am 15.11. sieht man hier eben auch genau diese Bewegung. Es hat bis zu Anfang Dezember gut ausgesehen. Danach dann eben dieser Sell-off auf der Anleihenseite eben sehr, sehr stark, aber eben auch wieder diese Erholung, was dazu führt, dass wenn wir uns diese Zeitperiode anschauen, 15.11. seit dem letzten Update-Call bis zum 31.1. sich in absoluten Zahlen nämlich genau gar nichts getan hat. Die positive Anleihenseite hat es nicht geschafft, die negative Anleihenseite zu überzukompensieren. Das heißt, der Ethikfonds ist komplett auf Null, die anderen je nach Aktienquote ein bisschen darüber, prinzipiell aber Null. Das, was ich auch noch unbedingt zeigen möchte, ist, sehr häufig hat man im letzten Jahr gelesen, dass nachhaltige Veranlagungen schlecht performt haben oder schlechter performt haben als der allgemeine Markt, in dem Fall der MSCI World, weil die Rohstoffkomponente so stark war und mit Ausschlusskriterien wie im Ethikfonds das Unternehmen mit einem höheren Umsatz als 5% in fossilen Energieträgern nicht investiert werden dürfen, fällt diese Komponente komplett weg. Man sieht aber hier sehr gut, und ich mag diesen Vergleich Ethikfonds-Familie mit klassischen Indizes nicht so gerne, eben aufgrund der Einschränkungen, aufgrund der höheren ESG-Anforderungen. Es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, das hier zu zeigen. Man sieht hier sehr gut, dass die Aktienseite der Ethikfonds-Familie, und die ist ja in allen drei Fonds dieselbe, seit August massiv den MSCI outperformt hat. Das hat zwei Gründe. Das hat man einerseits gesehen, begründet in, auch schon in dem US-Chart, der schlechter performt, dass diese Megacaps wie Amazon, wie Tesla, wie Apple, die aufgrund des ESG-Scorings, aufgrund der ESG-Qualität in der Ethikfondsfamilie nicht investierbar sind, schlecht performt haben. Aber andererseits haben da auch Unternehmen, wie zum Beispiel eine First Solar, und sehr viele nachhaltige Unternehmer sehr, sehr gut performt. Das führt dazu, dass seit August die Outperformance, das sieht man hier auf der rechten Seite des Charts, bis zum Ende, diese grüne Fläche, tatsächlich gab es seit August eine Outperformance der Ethikfonds-Familienaktienteils von 5%, also massiv Outperformance. Man könnte sagen, Bonds are back mit den Yields, aber ESG ist genauso back. Das ist nochmal der Vergleichszeitraum seit 15.11. Man sieht auch eben seit 15.11. hier eine massive Outperformance des Aktienteils, was dann im Endeffekt dazu führte, wie schon hier angesprochen in dieser Folie, dass die Ethikfonds-Familie stärker zum MSCI World tendiert als zum Euro Aggregate Index, der die europäischen Anleihenindizes darstellt.
Wie schaut es dann? Weshalb siehst du denn diese Trendumkehr? Wo liegen die Ursachen aus deiner Sicht?
Ja, interessant ist hier natürlich, wie gesagt, einerseits haben wir hier eine Underperformance von den Megacaps, die hochgewichtet sind im MSCI World. Andererseits sieht man schon die Flucht in Qualität und tatsächlich auch in nachhaltige Themen. Interessanterweise zum Beispiel, vor 2-3 Jahren haben wir in allen ESG-Portfolios eine Microsoft als große Position gesehen. Jetzt sehen wir in fast allen ESG-Portfolios, auch in den spezifischen wie Circular Economy, Renewable Energy sowieso, eine First Solar. Das sind einfach Unternehmen, die auch allein dadurch schon gestützt werden, dass sie einfach in sehr vielen nachhaltigen Indizes drinnen sind. Und das, was auch bei Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist, ist natürlich dieser Inflation Reduction Act in den USA, dass sehr viele Unternehmen, die eben vorher schon energieeffizient waren, die sie im Bereich erneuerbare Energie unterwegs sind, im Bereich Wasserstoff, dass die einen enormen Push bekommen haben durch diesen Biden Inflation Reduction Act.
Und das Schöne ist ja zu sehen, dass du die First Solar ja schon fast seit 2 Jahren in deinem Portfolio hast.
Das stimmt, wobei also man
das heißt, du warst ja mit deinem Stockpick vor der Zeit. Wunderbar.
Ja, das auf jeden Fall. Interessant war nur, es war am Anfang tatsächlich so eine Art Pain-Investment, weil in der Realität, und das ist vielleicht auch ein wunderschönes Beispiel, das du hier nennst, ist es einfach so, dass chinesische Solar-Panel-Bauer billiger sind. Sie haben, also man sieht hier sehr große chinesische Solaranbieter, die die gesamte Lieferkette abbilden, im Sinne von Minenbesitz bis zur Endproduktion, allerdings unter widrigsten Bedingungen, die mit den westlichen Standards nicht mithalten können. Aber dann hat, und das war eigentlich fast selbstverständlich, hat Biden nicht diesen, sondern den Sommer davor schon gesagt, wir werden unsere Energiewende sicherlich nicht auf chinesischen Solarpanels aufbauen, und dann begann der Siegeszug einer First Solar und ist natürlich auch ein Gewinn für die gesamte ESG-Landschaft, weil das F in ESG wird gerade im Bereich auf erneuerbare Energie, im Bereich auf Windkraft, Solar, Wasserstoff sehr gerne ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Aber First Solar ist wirklich ein wunderbares Beispiel, dass eben Social auch sehr, sehr wichtig sein kann. Man sieht eben hier, man sieht eben hier auf dieser Folie die Gewinn, die Performance, Kontribution der einzelnen Sektoren, der einzelnen Segmente. Also hier vielleicht nochmal der Hinweis, wie ist das Ethikportfolio, wir sind alle Ethikportfolien aufgebaut. Es gibt hier spezifische, wirkliche, klare Nachhaltigkeitsthemen und dann diesen Bereich der Investments in Sektoren, die investiert werden in Unternehmen, die ein sehr, sehr gutes ESG-Rating aufweisen. Eben hier zum Beispiel sind diese Megacaps wie eine Amazon, eine Apple und Co. nicht investierbar, aber hier wird das einfach in normale Sektoren zugeordnet. Interessanterweise, und das war auch schon heute ein Thema zwischen Roland und mir, das Thema Circular Economy. Circular Economy ist ja jetzt mit Biodiversität ein Megathema. Es sind hier Unternehmen drinnen, wie eine Crown in den USA, die machen aus Aludosen Recycling und eben Digital Packaging. Und Digital Packaging ist ein Unternehmen, das macht einfach Pakete aus recyceltem Papier. Aber Unternehmen wie zum Beispiel eine Brambles, das ist ein australisches Unternehmen, die sich spezialisiert haben, dass sie Container und vor allem die Staffeln aus Plastik machen und immer wieder verwenden, die werden häufig auch zu Circular Economy dazugezählt. In diesem Fall ist es noch bei Industrie drinnen, wird aber in Zukunft auch der Circular Economy hier zugeordnet werden. Wirklich tatsächlich jedes Unternehmen wird hier zugeordnet. Interessanterweise war in dem Vortrag über Circular Economy heute auch das Unternehmen John Deere ein Thema, das ich zwar auch investiert habe, aber tatsächlich hier in der Industrie lasse. Das Argument für Circular Economy von John Deere war, dass durch diese John Deere kennen wir, das sind diese Traktoren und die Farmmaschinen, und die werden extrem durch Digitalisierung beeinflusst. Also es ist unglaublich spannend. Es ist unglaublich spannend, wie viel hier optimiert werden kann, damit eben keine Verschwendung entsteht.
Wie gesagt, die Frage haben wir noch zur Circular Economy gerade bekommen, die passt ganz gut dazu. Wie hoch ist der Anteil bei dir im Portfolio, so über den Daumen gepeilt?
Das ist, wenn wir vom Aktien, ausgehen. Ja, vom Aktienteil ist das, also ist ungefähr, Daumen mal B, fast 1%. dass man so zuordnen kann. Aber wie gesagt, Circular Economy ist eben schwer zuzuordnen. Also muss man sich wirklich jedes Unternehmen anschauen, weil tatsächlich auch sehr viele Megacaps-Teile haben, wo sie natürlich sehr viel wiederverwenden. Liegt einfach auch darum, dass Recycling jetzt günstig geworden ist. Also ich spare mir damit ja auch Kosten. Da sind wir wieder bei dem Thema ESG. Wieso ist ESG eigentlich, oder wieso muss das mittelfristig funktionieren? Weil wenn ich bei E eben Müll vermeide, wenn ich bei E eine gute Wiederverwendungskette habe, spare ich mir Geld. Das gleiche natürlich bei der Stromproduktion. Wenn ich bei Social motivierte Mitarbeiter habe, wenn ich die gut behandle oder auch ein gutes Verhältnis zu Kommunen, was alles Faktoren zur Bewertung sind, so wie den Kommunen habe, wo ich arbeite, wenn ich ein gutes Verhältnis zu einer Lieferkette habe, dann habe ich weniger Lieferkettenprobleme. Das ist alles ein Social Trainer. Und Governance ist die Qualität der Unternehmensführung. Das heißt, eigentlich ist das alles irgendwo ein bisschen drinnen. Es ist aber wahrscheinlich nicht so super einfach, das da klar zuzuordnen. So, ich weiß.
Gut und verständlich.
Gehen wir auf die Online-Seite. Online-Seite. Man sieht hier alles ein bisschen oder sehr viel ein bisschen im Minus. Wieso ist Italien hier im Plus? Das liegt einfach daran, an diesem Effekt, dass wir kurze Anleihen investiert haben, die einfach durch diesen Roll-Down-Effekt einen positiven Performance-Beitrag leisten. Die Green Bonds sind tendenziell in der Duration etwas länger, deswegen haben sie hier auch einen negativen Beitrag. Aber wir sehen hier, es ist ein sehr, sehr geringer negativer Beitrag, deswegen ein sehr, sehr geringer positiver Beitrag, weil, wie wir gesehen haben, seit dem letzten Update-Call hat das Portfolio leider eine Performance von null oder Gott sei Dank eines noch von null aufgewiesen. Deswegen muss ich auch die Aktie mit Anleihenseite netten. Das sind hier Struktureffekte in den einzelnen Anleihen. Was uns zum nächsten Thema bringt, Anleihen, Riesenthema, Leitzinserhöhungen, Riesenthema im letzten Jahr. Was ist hier im Markt eingepreist? Das hier ist eine Grafik, die die Overnight Index Swaps zeigt. Das ist eine Berechnung, was denkt der Markt, wie viel hier eingepreist ist. Und man kann das so interpretieren, eine Anleihe, die zum Beispiel am 27.07.2023 abläuft, wird mit einer Yield aus dem Blickwinkel vom 31.01. mit einer Yield von 3,28 ablaufen und das sollte sehr nahe den impliziten EZB-Zinsen sein. Funktioniert sehr, sehr gut. Das, was aber sehr spannend ist an dieser Grafik ist, wir sehen hier einen ab dem 27.07. einen inversen Teil. Das heißt, der Markt rechnet tatsächlich damit, dass die Zinsen mittelfristig wieder sinken werden. Das ist genau der Punkt. Wann kommt die Rezession? Ich glaube, sie kommt jetzt ein bisschen später, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Schleifspuren der absolut hohen Preise nicht nur lange spüren werden, sondern das auch dazu führen wird, dass die Wirtschaft oder die Wirtschaft in Europa und in den USA einfach auch ein bisschen stärker gebremst wird. Also das ist das, was der Markt denkt. Wie schon gesagt, das Positive an dem negativen letzten Jahr ist, wir haben jetzt auch schon sehr häufig erwähnt, positive Yields. Positive Yields sind insofern super komfortabel für ein Portfolio-Management, weil zum ersten Mal seit 2008 kann man so komfortabel Yield generieren und Zeit kaufen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Zeit kaufen, schauen, was passiert, weil wir sind in einer ohne Frage volatilen Zeit. Also es wird sowohl auf der Aktien- als auch auf der anderen Seite sehr, sehr stressig bleiben. Auf der anderen Seite ist das so ein Fundament, auf dem man aufbauen kann und sagen kann, auch die kurze Anleihenseite fährt jetzt positive Yields ein, egal was passiert. Wieso zeige ich diesen super langen Chart? Einfach, weil es wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten. Wir haben immer wieder negative Phasen gesehen. Ja, es stimmt, die Zeiten werden volatiler, die Ausschläge werden heftiger, aber dieses Segment oder diese Situation, dass wir einfach durch diese 30% globale Aktien und 70% Euro-Anleihen einen automatischen Hedge haben, durch die jetzt auch wiederkommenden auftretenden Korrelationen, durch die auch wieder aufkommenden positiven Yields, sogar auf der kurzen Seite, haben wir eine Situation, wie wir sie tatsächlich seit 2008 nicht mehr haben. Und wenn wir uns das Umfeld anschauen und auch positiv in die Zukunft schauen können, hatten wir 2008 dann tatsächlich eine der schönsten, positivsten Phasen im Ethikfonds, die wir eigentlich jemals gesehen haben. Das bringt uns schon fast zum Ende. Wie sind die Portfolios im Moment aufgestellt? Man sieht, der Ethikfonds im Jänner noch mit 29,3% Aktienquote, inzwischen hat er wieder fast 30% Aktienquote. Der Ethik Plus mit, sage ich mal, fast einer neutralen Quote von 60% und der Ethik Evolution mit einer sehr hohen Cashquote und eigentlich nur 63% Aktien, liegt einfach daran, dass ich noch Volatilität auf der Aktienseite erwarte und mir mehr oder weniger das Pulver ein bisschen im Trockenen lassen möchte und deswegen auch die hohe Cashquote. Die hohe Cashquote auch deshalb, dass man Investitionssituationen besser nutzen kann, ohne dass man das Risikobudget gleich bricht. Weil man darf nicht vergessen, der Ethik Evolution hatte zusätzlich noch ein Risikorahmen und damit ich mit diesem Risikorahmen, mit diesem Risikomodell möglichst antizyklisch unterwegs sein kann, halte ich mir momentan lieber ein bisschen das Pulver im Trockenen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für manche Unternehmer noch bessere Einstiegszeitpunkte geben wird, als eben jetzt schon seit Jahresanfang der Fall war. Dann kommen wir zum Ausblick, klein geschrieben, zusammengefasst nochmal das, was ich schon vorher angesprochen habe. Das zentrale Szenario, die Volatilität und die Unsicherheit, die bleiben hoch. Die bleiben auf der anderen Seite hoch. Wie schaut es weiter aus mit Inflation? Die Rohstoffpreise sind massiv zurückgekommen, wenn wir uns das anschauen. Von dieser Komponente her wird es Erleichterung geben. Wie wird das ausschauen mit der Core Inflation? Das ist noch ein Thema, das am Tableau ist. Was wir hier allerdings machen können und was wir hier jetzt wieder, was noch mehr bringen wird, ist einfach dieser Bottom-up-Prozess, dass wir sagen, wir schauen uns Unternehmen an, die besonders gut für die Zukunft aufgestellt sind, zumindest mittelfristig. Und da sind statische Themen drinnen, wie eben Diversifikation über Nachhaltigkeitsthemen, die schon angesprochen, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energie, Wasserstoff wird weiterhin gut gehen, weil einfach die Nachfrage auch staatsgetrieben sehr, sehr stark sein wird, sehr stark bleiben muss, damit wir unsere Transitionsziele erreichen werden. Wir glauben auf der Anleihenseite, dass sehr viele Nachrichten eingepreist sind im Sinn von bekannt sind. Also eingepreist ist vielleicht das falsche Wort. Sie sind bekannt und wir wissen oder wir sehen ja auch immer, das, was der Kapitalmarkt am wenigsten mag, ist Unsicherheit. Und wenn die Themen bis zur Stagflation, wenn wir daran denken, vor 2 Jahren, wenn man Stagflation aufgesprochen hat am Kapitalmarkt, dann wurde man schon fast erwürgt. Das war ein Thema, das ist ein Thema, das ist am Tisch. Das sind lauter Unsicherheiten, die angesprochen werden. Das heißt, in diesem Sinne sollte sehr viel im Markt schon drinnen sein. Ganz interessant, seit dem letzten Call habe ich tatsächlich die Duration eher gleich gelassen, vielleicht ganz ein wenig erhöht, weil es immer mehr Makrozeichen gibt, dass die Rezession zumindest zahlenabhängig nicht so tief sein wird oder überhaupt nicht kommen wird. Hier, das ist eigentlich meine persönliche Meinung, ist, glaube ich, dass es noch eine Überraschung geben könnte, weil einfach der absolute Preiseffekt, den wir sehen, in die Haushaltsbudgets abgetragen werden muss. Also ich sehe es ja selber, man wird sich überlegen, ob man, wenn man sehr hohe Energierechnungen hat, dann tatsächlich unbedingt noch ein neues Telefon braucht. Kommt einfach. Ich glaube, dass die Sparquote wieder zurückkommen wird. Nichtsdestotrotz, auch die Duration kann, so wie die Aktienquote, taktisch gut gespielt werden. Wenn wir Sendophasen sehen, dann wird hier natürlich investiert.
Jörg, wir sind mit der Zeit ja schon etwas drüber und deshalb auch nochmal eine zentrale Frage, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir auch immer wieder stellen. Ja, wie sieht es denn aus nach der Performance aus dem vergangenen Jahr? Wann werden wir diese wieder aufgeholt haben? Wie siehst du da ein Erholungsszenario? Vielleicht zum Schluss noch eine Antwort auf
ja.
die Frage.
Ja, also...
Obwohl die Krise überhaupt ist.
Absolut. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass der Ethikfonds im letzten Jahr 13% verliert. Das Szenario schaut tatsächlich gut aus, wenn wir uns die rationalen Zahlen anschauen. Wir haben positive Renditen, wir haben eben sehr viele negative Themen eingepreist. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht gut vorstellen, dass wir den Verlust des letzten Jahres in diesem Jahr sofort wieder aufholen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall schaffen werden oder zumindest eine große Möglichkeit haben. Einfach deshalb, weil die Daten prinzipiell ganz gut ausschauen und wenn jetzt die Konjunkturdaten auch noch positiv überraschen, vielleicht bin ich hier auch dann zu negativ, wir haben vielleicht gleichbleibende Anleihenmärkte und explodierende Aktienmärkte oder weiterhin Unsicherheit und Volatilitäten. Aber wenn die negativ gegeneinander laufen, wenn wir negative Korrelationen haben, ist es ja auch gut. Also der Fonds wird dann von dem einen und vom anderen profitieren und alle Fonds werden davon profitieren. Und das ist eigentlich ein prinzipiell sehr positiver Ausblick, auch wenn wir so wie jedes Jahr eigentlich sehr, sehr starke Challenges zu bewältigen haben werden. Eine nicht eindeutige Antwort, aber ich glaube tatsächlich, dass für alle drei Fonds momentan die Chance, positiv zu performen, extrem gut ist.
Das Risiko in einer Prognose hat noch niemand aufheben können und ein Blick nach vorne ist immer eine Wette und ich danke dir an der Stelle für all deine Klarheit, für deine tiefen Einblicke und für deine Offenheit und eines ist klar, nicht investiert zu sein, ist der größte Fehler, den wir machen können und in diesem Umfeld mit den Anleihen, mit Bonds Are Back haben wir gute Möglichkeiten, wieder positive Renditen zu bekommen und ja, es ist eine gute Einstiegsmöglichkeit, wie wir jetzt sehen. Jörg, herzlichen Dank für deine Zeit. Werte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, danke für Ihre Zeit, danke für Ihr Zutrauen zu diesem Investment und ich bin abschließend und damit beende ich auch diesen Call fest davon überzeugt, dass nachhaltige Investments künftig stärker gesucht werden, noch stärker nachgefragt werden, weil wir laufen hier dieser Net-Zero-Strategie absolut hinterher und deshalb ist es gut, jemanden zu haben wie dich, Jörg, der mit Nachhaltigkeit seine Leidenschaft verbindet. Haben Sie einen schönen Tag, einen schönen Valentinstag. Und denken Sie an Ihre Lieben und auf Wiedersehen aus München und
aus Wien. Vielen Dank.